Ja. Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu Grundlagen der Computergrafik. Was machen wir heute? Rasteralgorithmen und ein ganz bisschen Anti-Aliasing. Da kommt aber noch ein bisschen mehr. Aber der Rückblick ist, glaube ich, wichtig und auch die Einordnung oder als roter Faden. Wir hatten uns ja vorgenommen, wir wollten die Pipeline, die Computergrafik-Pipeline, Rendering-Pipeline betrachten. Und da haben wir ja schon einiges geschafft. Also alles das, was blau markiert ist, haben wir schon behandelt. Und heute kommt jetzt das grün markierte. Sonst habe ich das immer rot markiert, dass es heute kommt, heute mal grün. Und dann sehen Sie, bleiben noch zwei weiße Kästchen über. Das ist die Beleuchtungsrechnung, die kommt dann nächstes Mal. Und dann werden wir das erste Mal einmal durch. Und dann können wir uns auf ein paar Spezialitäten noch konzentrieren. Also was steht an? Raster-Scan-Konvertierung. Und was ist das? Naja, bis hierhin in der Pipeline behandeln wir primitiv für primitiv, und zwar eigentlich nur die Vertices, nur die Eckpunkte, nur die Punkte. Und jetzt kommt die Umsetzung in ein Pixelbild von den geometrischen Primitiven zum Pixelbild. So, und wie behandeln wir das? Wir fangen wieder an mit Linienrändern oder mit Streckenrändern genau genommen. Ja. Und da lernen wir drei kleine Algorithmen kennen, jeweils Verbesserungen auseinander hervorgehend. Dann werden wir sehen, dass wir das für Linien, also zum Beispiel Kreise, dann eben auch erweitern können und auch für andere Primitive, insbesondere der Mittelpunktalgorithmus, der hier angegeben ist. Und dann wenden wir uns den Polygonen zu. Da lernen wir auch zwei Algorithmen kennen, nämlich die baryzentrischen Koordinaten, diese Schwerpunktskoordinaten kommen hier wieder und dann den klassischen Scanline-Algorithmus. Und danach noch so ein ganz paar Punkte zum Aliasing und Anti-Aliasing. Denn zunächst erstmal betrachten wir alles auf voller Pixelbasis und da geht es dann darum, wie machen wir Kanten noch glatt. Ja, und dieser Teil, dann, wo es dann wirklich schwieriger wird, den verschieben wir mal ziemlich nach hinten, weil das ist noch ein Riesenkapitel, also dieses Anti-Aliasing. So, und darum geht's. Es geht darum, dass wir Primitive, hier ein Dreieck, vielleicht zusammengesetzt aus Linien, in nahezu beliebigen Konstellationen auf ein Pixel abbilden können. Letztlich müssen wir auch darauf gefasst sein, dass sich solche Primitive mal schneiden können. Auch das könnte sein. Wir müssen irgendwie Werte ermitteln, dass wir solche Interpolationen hinbekommen, so Farbinterpolationen im einfachen Fall. Aber eben auch zum Beispiel so etwas vorbereiten, das würden wir Texturierung nennen, dass dann da ein Bild aufgelegt wird, eine Tapete aufgeklebt wird. Was wir damit machen können, ist sehr vielgeschichtig und kommt noch später. Aber wir müssen die Texturkoordinaten berechnen und auch interpolieren. Und natürlich kommen noch einige Sachen zur Beleuchtungsrechnung, aber das kommt auch später. So, Rastern von Strecken. Also in irgendeinem Koordinatensystem sei eine Strecke definiert, von hier bis hier. Und das ist jetzt, sind auch schon unsere Screen-Koordinaten, das heißt, irgendwo in einem 0-1-Bereich sind die definiert. Und das wollen wir jetzt abbilden auf unseren Bildschirm. Und dann wollen wir diese Strecke, wenn hier so das Koordinatensystem dann liegen möge, dann wollen wir diese Strecke jetzt hier das Pixel setzen, das nächste Pixel setzen und so weiter. Um so unsere Linie zu zeichnen. Also eigentlich ganz einfach. Dass es dann nicht immer ganz einfach ist, werden wir sehen. Es ist also streng genommen eine Strecke, Manche sagen aber auch Linien, manche sagen dann auch ein bisschen flapsig Vektoren rendern. Ist es natürlich nicht, es ist diese Strecke. Und wir nehmen an, dass diese Strecke jetzt zunächst erstmal für den Algorithmen, und nur so werde ich die Algorithmen auch vorstellen, im Bereich von 0 bis 45 Grad, also das ist vielleicht gerade noch 45 Grad liegen. Warum kann ich das machen? Hat einer eine Idee? Also ich behandle nur Linien, die irgendwo hier in diesem Oktanten sind. Warum kann ich das machen? Dürfen Sie andere Modelle nicht bilden oder? Naja, ist ganz einfach. Also, wenn ich negative Werte zulasse, dann habe ich diesen Oktanten auch schon mal. Ja? Dann sind ja die gleichen Steigungen nur. Ja? So, okay, das wäre jetzt nur negative Werte zulassen, kein Problem. So, und um diesen Oktanten zu erreichen, muss ich nur x und y in die Achse vertauschen. Also einmal spiegeln, der Algorithmus läuft ganz genauso. Und die anderen entsprechend auch, um das hier unten zu bekommen, muss ich an der Achse spiegeln. Also immer nur Vorzeichen vertauschen. Das heißt, wenn wir zeigen, dass in diesem Oktant alles funktioniert, dann funktioniert es überall, weil das nur mit anderen Vorzeichen ist. Und ich gut, wir wollen also eine Strecke rendern und wir nehmen einfach an und wissen, dass diese Strecke ja dann wohl gegeben ist durch eine Geradengleichung und diese Geradengleichung können wir leicht ermitteln, wenn wir hier x-min, y-min haben, also dieses x-min, y-min und hier den Maximalwert. Und wir nehmen jetzt mal an, das brauchen wir an dieser Stelle noch nicht zwingen, dass die Steigung, wie eben gesagt, zwischen 0 und 1 liegt. Also, oder hier ganz genau genommen, wir brauchen es, dass es zwischen minus 1 und plus 1 liegt, aber das ist keine Einschränkung. Gut, wenn Sie das gegeben haben aus den beiden Punktformen, können Sie dann tatsächlich einfach die Geradengleichung herleiten, y gleich mx plus b und m ist Delta y zu Delta x und die Deltas sind hier oben definiert und b ist genau dieser Ausdruck, nämlich dann die der Achsenabschnitt. Also das ist elementare Geometrie, dass man das so ansetzen kann. So, und was machen wir dann? Wir beginnen bei xi und xi ist dann zunächst erstmal das x1, das Minimum hier, ja, das erste Pixel. Und dann erhöhen wir die x-Werte immer um 1, um Delta x hier, genau um Delta x. Nein, Entschuldigung. Wir erhöhen die x-Werte immer um 1 und zwar von i gleich 1 bis Delta x, berechnen die Geradengleichung, runden, also einmal im Round und dann Floor, um hier genau so ein Pixel zu setzen. Okay? Also ganz einfach tatsächlich immer diese Gleichung, diese Geradengleichung auswerten und zwar in dieser Schleife. Ich hätte das jetzt auch im Pseudocode schreiben können. Ja, und dann zeichne die Pixel genau an den Rundungsstellen xi round yi. Xi ist ja immer schon genau ein Pixelbrei, also eine Pixelmittelpunkt. Und dann runde ich das noch. Und das ist auch genau gleich, wenn Sie jetzt den Rundungsfaktor nicht haben, können Sie auch die Floor-Funktion benutzen. Das ist dasselbe, könnte man da rauslassen. Ja, und so könnte ich direkt die Linie zeigen. Das ist der erste intuitive Algorithmus und diesen nennt man auch Differential Digital Analyzer. Okay, einfach. Schauen wir uns mal an, was wir damit geschafft haben. Er ist sehr einfach, sehr intuitiv, die explizite Geradengleichung auslesen, aber leider sehr ineffizient. Denn für jedes Pixel setzen brauchen wir eine Floating-Point-Multiplikation, denn wir müssen ja diese Gleichung jedes Mal auswerten. Eine Float-Multiplikation, eine Float-Addition und dann noch die Rundung. Okay? Und ja, das war zumindest mal relativ aufwendig. Und die Verbesserungsidee, die dann geschickten Informatikerinnen und Informatikern kommen, ist, okay, wenn das so aufwendig ist, wie leicht hilft ja ein inkrementeller Algorithmus. Und ein inkrementeller Algorithmus ist immer dann geschickt, wenn ich irgendwie das Ergebnis, das xi plus 1 als Funktion von xi ausdrücken kann. Da muss ich nachsuchen. Ja? Und das ist ganz grundsätzlich, ist das ein Vorgehen, das Ihnen in der Informatik immer mal wieder begegnen kann. Wenn der direkte Algorithmus zu aufwendig ist, gucke ich nach, ob ich es einfach durch einen inkrementellen Algorithmus erledigen kann. Und die Vorgehensweise, um das rauszufinden, ist auch immer dieselbe. Ich drücke dann nämlich einmal das yi plus 1 zunächst erstmal mit dem xi plus 1 aus. Das ist ja genau die Geradengleichung. Ja, nur, dass da jetzt der Index dran geschrieben ist. So, und dann so ein berühmter Trick, ich meine, aus dem muss man dann kommen. In diesem Fall addiere ich hier einmal xi und subtrahiere wieder xi. Okay, das ist offensichtlich zusammen 0 in der Summe hier. Nichts verändert und dann fasse ich neu zusammen, denn ich habe jetzt hier das xi plus 1 minus xi stehen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil xi plus 1, das in dem Algorithmus habe ich es ja immer genau um 1 erhöht. Das heißt, genau dieser Ausdruck, like magic, ist genau gleich 1. Das heißt, ich kann ihn auch weglassen und ich kriege raus yi plus 1 ausgedrückt als Funktion von yi, das was ich ja vorher berechnet hatte, plus der Steigung jetzt. Das ist eigentlich gar nichts Überraschendes. Das ist hier mal nur so explizit gemacht, weil auf diese Art und Weise generieren wir oder versuchen wir dann halt immer einen inkrementellen Algorithmus zu machen. Ja, und das heißt, wir haben es geschafft, dass yi plus 1, also die nächste Iterationsstufe, als Funktion von yi auszudrücken. Und jetzt schauen wir es uns aufwandmäßig an. Ist weniger geworden. Wir brauchen nur noch die Floating-Point-Addition. Die Floating-Point-Multiplikation ist weggefallen. Ja, ist keine Floating Point Multiplikation mehr dran hier unten. Wir mussten uns nur das yi aufbewahren. Ja, und die Multiplikation ist weg. Und wir müssen noch die Rundung machen. Sonst haben wir an dem Algorithmus ja nichts verändert. Also nochmal, das ist ein ganz geschicktes und ganz gängiges Verfahren in der Informatik, nach inkrementellen Algorithmen zu suchen. Das muss nicht immer gut gehen. Ja? Nicht jedes Problem hat eine solche geschickte Lösung, aber vergleichsweise oft. Und die Idee ist immer dasselbe. Ich drücke den nachfolgenden Iterationswert als Funktion des Vorgängers aus und gucke, wie aufwendig das dann wird. So. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Pixelfriemler, wie immer auf der Welt. Ja. Die haben gesagt, ja, das ist mir immer noch zu aufwendig. Und da kam der Herr Bresenham daher, 1965, und hat gesagt, das kann ich auch alles mit Integer-Arithmetik machen. Und das war 1965 schon eine große Sache. Ist heute auch noch eine große Sache, weil wenn ich alle Floating-Point-Arithmetik durch Integer ersetzen könnte, wäre das schon klasse. Geht natürlich nicht, aber in diesem Fall geht es gut. Ja? Und hier sind wieder die Voraussetzungen, die wir eben sowieso schon angenommen hatten, also für alle Teile. Es liegt im ersten Oktanten und der Rest ergibt sich durch Spiegelung. So, okay. Und die Idee, die Mr. Bresenham dann hatte, war die folgende. Ich möchte ja idealerweise diese weiße Linie hier zeichnen. Anfangs- und Endpunkt liegen nach unseren Annahmen immer auf dem Pixelmittelpunkt. Und welche Pixel möchte ich jetzt wirklich einfärben für diese Linie? Naja, das Pixel, also er hat sich überlegt, ich will in jeder X-Richtung genau ein Pixel einfärben. Und zwar immer dasjenige, das am nächsten an der Geraden liegt. Und dazu muss ich diese Differenz berechnen. Also die Differenz, das ist nicht so, so ganz, ah doch, hier zwischen der weißen Linie und den Pixelmittelpunkten. Und wenn dieser Wert hier, ja, wenn der größer als ein halb ist, dann setze ich das obere Pixel, ist er kleiner als ein halb, hier in diesem Fall, dann nehme ich das rechte Pixel. Also die Idee ist, ich zeichne auf jeden Fall immer für jeden x-Wert einen y-Wert, um eine Linie zu rendern. Und der Kern der Idee ist, ich muss nur entscheiden, wie dieser Fehlerterm liegt. Also schreiben wir uns das mal auf. Das ist die Entscheidungsvariable und die nennen wir e. Das ist genau Delta Y durch Delta X minus 1/2. Also das ist ja genau hier, wenn Sie so wollen, bei einer Schrittweise genau die Steigung. Ja, minus 1/2, das ist genau die Entscheidungsvariable. Und dann schreibe ich es eben auf. Ist E kleiner gleich 0? Ich habe jetzt das 1/2 da abgezogen. Ja, habe ich gleich vorher hier oben in der Entscheidungsvariable gemacht. Dann erhöhe ich nur den x-Wert, das heißt, ich gehe einmal nach rechts und wenn e größer als 0 ist, dann gehe ich nach rechts und einmal nach oben, also diagonal. Die Entscheidung ist immer, gehe ich nach rechts oder gehe ich diagonal? Gehe ich nach rechts oder gehe ich diagonal? Und entscheidend tut das diese Entscheidungsvariable e, die ich mir einmal berechnet habe. Und dann muss ich für den nächsten Iterationsschritt das nochmal vorbereiten. Okay, soweit ganz einfach, aber immer noch Floating Point, da steckt doch nicht der Trick drin. Der Trick steckt darin, dass ich sage, okay, ich kann das aber leicht erweitern, denn die Entscheidungsvariable hier, die hat als Brüche ja nur Delta X da stehen und hier die 2, das minus 1/2. Also erweitere ich das mit 2 mal Delta X. Dann kriege ich ein ganzzahliges Ergebnis. Also ein E', jetzt eine andere Entscheidungsvariable, ist dann offensichtlich ganzzahlig, wenn alle anderen Werte ganzzahlig sind. Und das hatte ich vorausgesetzt. So, jetzt muss ich mir noch die Entscheidungsvariablen anschauen, denn die verändern sich ja auch. Und das kann ich mir jetzt leicht anschauen. Das heißt, diesen Ausdruck kleiner 0 wird zu E' ist gleich E' plus 2 mal Delta Y. Und auf der rechten Seite ist es, ups, so schnell wollten wir nicht. Das heißt, wenn ich hier mit multipliziere, wird hier die Entscheidung sich nicht verändern, wird sie sich, weil hier jetzt ein kleiner gleich steht, das sollte hier oben aber auch stehen, und hier ein größer, wird sich nicht verändern, aber den Update muss ich ein bisschen anders machen. Also, um wieder in den nächsten Iterationszyklus zu kommen. Das ist genau das, was hier gemacht wird. So, und so habe ich jetzt den Algorithmus angepasst und eigentlich der Schlüssel dazu war, dass ich hier in der Entscheidungsvariable nur das ganzzahlig gemacht habe und dann den entsprechenden anderen Algorithmus angepasst habe. Alles prima. So, und wir sehen dann, wenn das alles ganzzahlig ist, brauchen wir nur Integer-Arithmetik, nur schnelle Addition, Subtraktion und Multiplikation mit 2. Und Multiplikation mit 2, das wissen Sie noch aus der Hardware, das kann man einmal durch einfachen Linksshift machen. Das ist also wirklich ganz einfach. Also es ist gar keine Multiplikation, keine echte Multiplikation mehr nötig. Der Abstand, und das ist jetzt auf dem eine Betrachtung des Ergebnisses, zwischen den Rasterpunkten und der idealen Geraden ist immer minimal, denn das war ja genau unsere Entscheidungsvariable. Das heißt, in der Hinsicht haben wir also auch gewissermaßen ein Optimum. Die erzeugte Strecke läuft immer durch Anfangs- und Endpunkte, das haben wir so gesetzt. Und es gibt noch ein weiteres interessantes Detail, nämlich diese Punkte sind immer symmetrisch. Das heißt, wenn ich von hier loslaufe, einmal diagonal und andererseits von hier loslaufe, gehe ich da auch diagonal. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt noch weiter optimieren wollten, könnten Sie die Linie auch von beiden Seiten erzeugen lassen und nur für die Hälfte die Entscheidungsvariablen ausrechnen. Das ist wirklich interessant, dass die immer voll symmetrisch läuft. Ja? Warum? Müsste man zeigen, ist aber so. Es steht immer ein symmetrisches Punktmuster vom Anfang zum Ende. Also symmetrisch in der Hinsicht, wenn Sie hier unten einmal diagonal gehen, gehen Sie hier auch diagonal, gehen Sie hier unten rechts, gehen Sie da links und so weiter, bis Sie zum Mittelpunkt kommen. Eigentlich ein interessantes Phänomen. So, soweit zum Linienrastern. Jetzt habe ich gesagt, okay, das Ende der Algorithmen ist aber noch lange nicht erreicht. Es gibt noch einen weiteren Algorithmus. Und ich will jetzt Ihnen gleich sagen, warum wir diesen Algorithmus auch noch besprechen. Weil sich genau dieser Mittelpunktsalgorithmus jetzt ideal eignet, um den für andere Kurvenformen zu variieren. So. Und die Ideen und die Voraussetzungen sind jetzt genauso wie beim Bresenham-Algorithmus. Die Frage ist immer, gehe ich diagonal zum nächsten Punkt oder gehe ich horizontal wie an dieser Stelle zum nächsten Punkt? Das ist die einzige Frage. So. Und dazu muss ich entscheiden, auf welcher Seite der Geraden der rote Punkt liegt. Das heißt, genau dieser Punkt, auf welcher Seite der idealen Gerade liegt der? Liegt der unterhalb, dann wird diagonal gelegen, liegt der oberhalb, wird nach rechts gegangen. Wir wissen ja, die Entscheidung war nur diagonal gehen oder nach rechts gehen. Okay? Und so einfach ist die Entscheidung. Das heißt, ich muss genau diesen Punkt berechnen. Und dieser Punkt und diese Entscheidung, das lässt sich genau mit der impliziten Geradengleichung sehr, sehr einfach lösen. Ja? Denn die implizite Geradengleichung sieht so aus, jetzt mit den Anfangswerten x1, y1 geschrieben und dem Delta x, dieselben Annahmen, Delta x ist hier oben definiert, ja? Und Delta x ist immer größer als Delta y, das heißt, wir befinden uns in dem Oktanten. einfach direkt aufgeschrieben und dann getestet. Nämlich genau dieser Punkt, genau dieser Mittelpunkt, wenn der kleiner als 0 ist, dann wähle das horizontale Pixel, ist der größer als 0, dann wähle das diagonale Pixel. Das ist also nur mathematisch aufgeschrieben. Wenn Sie es jetzt nicht sofort sehen, einmal durchschauen, das ist schon richtig. So, und da wieder derselbe Trick, den wir eben auch gemacht haben, können wir das inkrementell machen. Wieder mit exakt demselben Vorgehen. Ganz plump angesetzt, wir versuchen das wieder auszudrücken. Und zwar genau dieser Ausdruck, den hatten wir ja hier, versuchen wir jetzt hier entsprechend auszudrücken. Und Sie sehen, das wird im ersten Wurf ein bisschen aufwendiger und dann geht der Algorithmus so weiter. Aber wirklich exakt dieselbe Idee. Ich drücke das wieder als inkrementellen Algorithmus aus, also als Funktion der gewissermaßen in diesem Fall nennen wir die gerade g, g von oder g1 als Funktion g von 0. Okay. Und hier sieht das natürlich dann ein bisschen anders aus, da diese Brüche müssen Sie alle umstellen und dergleichen. Aber im Grunde genommen ist das straightforward und funktioniert auch. Hier jetzt die letzte Entscheidung. Und da haben wir dann wirklich genau diese Darstellung, dass gx plus 2 ergibt sich aus dem gx plus 1 und das y plus 3 halbe als in y plus 1 halb und dann hier plus Delta y minus Delta x. Und das Schöne dabei ist, das lässt sich wunderbar auf andere Funktionen erweitern. Wieder exakt das gleiche Vorgehen. Ich stelle es als implizite Gleichung dar und bei einem Kreis, wie in diesem Fall, lässt sich das wunderbar machen. Ich schreibe einfach die implizite Kreisgleichung auf. Das darf Sie jetzt nicht erschrecken. Darum sage ich da auch nichts mehr zu. Und mache genau dasselbe Vorgehen wie eben bei der Geraden. Genau dasselbe. Ja? Und siehe da, wenn ich das so mache, würde ich mich jetzt hier immer bei diesen roten, zu diesen roten Punkten entscheiden und würde letztlich dazu kommen, dass ich die schwarzen Punkte hier setze. Okay, also wenn Sie Funktionen auswerten, nochmal, sind es lineare Funktionen, so sind die Differenzen erster Ordnung immer konstant. Sind es quadratische Funktionen, so sind die Differenzen zweiter Ordnung konstant, weil ja sogar die Differentiale konstant sind. Ja? Und darauf können Sie sich verlassen. Und im Grunde genommen funktioniert das jetzt mit ein bisschen umkramen, aber eben die Differenzen zweiter Ordnung, die sind konstant. Und dann können Sie immer in einer Pyramide das im Grunde genommen berechnen. Ja? Das heißt, Sie können Koordinaten. Wir kommen gleich nochmal darauf, was das ist. Eingeführt hatte ich das ja schon mal. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur solche Dreiecke dann einfarbig zeichnen wollen. Also wir wollen nicht nur bestimmen, was innen und außen ist, sondern wir wollen auch mitinterpolieren bestimmte Werte. Und zwar sind diese Werte immer gegeben an den Eckpunkten. Das kann also eine Farbe sein, so wie hier. Da ist es schwarz, da ist es auch schwarz und hier unten ist es gelb. Und dann wollen wir diese Farbe interpolieren über das gesamte Dreieck. Es reicht also nicht aus, nur zu bestimmen, was ist innen und was ist außen. Wir wollen auch diesen Interpolationsprozess gleich mitmachen. Und in der Regel eben linear interpolieren. Okay. Und eine der Lösungsvarianten geht über baryzentrische Koordinaten. Und baryzentrische Koordinaten, die sind im 2D eben das Dreieck. Und das ist für uns wichtig. Und hier stehen nochmal die Grundaussagen. Das heißt, wir nennen die Koeffizienten a1 bis an baryzentrische Koordinaten von p, p ist unser Punkt p, zu x1 bis xn. Okay? Also hier, das sind die baryzentrischen Koordinaten, multipliziert mit p. zu diesen x1 bis xn. Und die x1 bis xn sind genau die Eckpunkte unserer Koordinaten. Das sind die Folien, die haben Sie schon mal gesehen, genau dieselben. Und das Wichtige dabei ist, falls die Koordinaten 1 bis an alle positiv sind und sich zu 1 aufsummieren, ja, so liegt der Punkt P in der konvexen Hülle von x1 bis xn. Also, wir haben gegeben ein Koordinatensystem, ein ganz normales Koordinatensystem mit x und y. Und da haben wir x1 einen Punkt, x2 einen Punkt und x3 einen Punkt. Also Dreieck, okay. Und was heißt das, wenn diese baryzentrischen Koordinaten genau die Bedingungen erfüllen? Sie sind in der konvexen Hülle. Die konvexe Hülle eines Dreiecks ist das Dreieck selbst. Okay? Ja, das heißt, wir haben damit ein einfaches Entscheidungskriterium, liegt ein Punkt innerhalb des Dreiecks. Okay. Und das kann immer erreicht werden, dadurch, dass ich eben hier, also dass das gleich 1 ist, das kann immer erreicht werden, dass alle positiv sind, kann nicht ohne weiteres immer erreicht werden, aber dann kann ich das immer so erfüllen. Und genau das war das Schlüsselbild, was wir uns merken sollten bei der Einführung. Das war nämlich folgendes, gegeben wieder x1, x2, x3. Wenn ich das jetzt als baryzentrische Koordinaten darstelle, dann kann ich durch Variation der Parameter a2 hier einfach mal variiert und hier a3 hier variiert, genau dieses Dreieck vollständig ausfüllen. Und zwar jeden Punkt da drin berechnen. Und ich habe nur zwei Sachen variiert. Und ich weiß immer, dass ich genau innerhalb des Dreiecks bin. Ich bin nie außerhalb des Dreiecks. Ja? Weil was müsste man sonst machen? Nur um Ihnen zu sagen, dass es sonst unter Umständen schwieriger ist. Wir haben ja eine Funktion dafür kennengelernt. Wir haben das nur immer nur rechteckig gemacht. Feststellen, ob ein Punkt da drin ist oder nicht. Ja, das nennt man Klippen. Aber jetzt überlegen Sie sich, wie viele Vergleiche das waren. Ja? Und wir müssten noch mal klippen am Dreieck. Das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben nur am Rechteck gemacht. Also eine Menge Vergleiche, Menge Fuddelkram in den Algorithmen. Wenn ich diese Formel benutze, kommt es direkt heraus. Okay, und ich habe gleich die Parameter, die ich variieren kann. Gut. Und jetzt gucken wir uns das mal an, denn das ist schon der Algorithmus. Jetzt habe ich da nur die A0 bis A2 durch Alpha, Beta, Lambda ersetzt, damit ich da nicht unten immer in dem Algorithmus mit den Indizes rumfriemeln muss. Dann ist es vielleicht besser lesbar. Und der Algorithmus sagt ganz einfach, für alle x, also auf meinem gesamten Bildschirm, dass ich das vielleicht noch vernünftig eingrenzen kann, den Algorithmus geschickter machen kann, wenn ich x-min, x-max und so betrachte, das bleibt den Informatikern überlassen. Ja. Aber für alle x und für alle y berechne ich Alpha, Beta und Gamma für xy. Es ist klar, ich will ja immer für einen Wert xy, für einen Punkt p, entscheiden, innerhalb oder außerhalb. Okay, also berechne ich das. Und wenn Alpha dann in dem Intervall 0,1, Beta auch im Intervall 0,1 und Gamma auch im Intervall 0,1 liegt, dann bin ich innerhalb des Dreiecks. Okay, und kann dann interpolieren. Und das hier ist eigentlich die zweite schöne Eigenschaft, die genau durch dieses hier erzeugt wird. Ich kann jetzt einfach den beliebigen, den gesuchten Wert C dadurch berechnen, dass ich hier mit Alpha mal C0, das ist der Wert von C am Punkt C0 und Beta mit C1 multipliziere und Gamma mit C2. Das muss ich hier berechnen, Computer Alpha, Beta, Gamma, das schauen wir uns gleich nochmal an, wie ich das mache. Aber Hier kann ich einfach diese drei Werte interpolieren. Und dann kann ich direkt das Pixel zeichnen. Also das ist wirklich das Geschickte. Ich habe einen einfachen Test, diese einfachen drei Tests machen und ich kann gleich die Interpolation einfach erledigen. Also genau das, was wir wollten. Okay? Einziges Problem ist, da steht so eine kleine Funktion, nämlich Compute Alpha Beta Gamma für unseren Punkt. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie das geht. Und das sind ja nichts anderes als die barycentrischen Koordinaten eines Punktes P, ja, innerhalb des Dreiecks. Okay, und hier nochmal die weiteren Annahmen, die wir eben schon eingesteckt haben, nämlich dass die Attributwerte C0, C1, C1, C2 an den Vertices 1, 2 und 3 liegen. Ja gut, und im Grunde genommen ist das das, was man dazu machen muss. Das heißt, das ist unser Ansatz. Der Punkt P wird berechnet mit Alpha mal P0, Beta mal P1 und so weiter. Das ist die Annahme. P liegt im Inneren oder am Rand des Dreiecks. Okay. Und dann kann ich das eben hier als einfach so aufschreiben. Ich denke, ich habe hier wirklich P, das habe ich Ihnen letztes Mal, also vor ein paar Wochen auch schon vorgeführt, P minus P0 und habe das jetzt einfach hier eingesetzt. Ja, ich habe überall P0 P0 subtrahiert. Also einmal subtrahiert auf beiden Seiten und dann entsprechend ausgeklammert. Hier, nämlich das Beta ausgeklammert und das Gamma ausgeklammert. Oder Sie können auch sagen, ich habe das eingesetzt, das ist egal. Okay, das kann ich jetzt wunderbar, P sind ja Koordinatenwerte, kann ich jetzt als x minus x0, y minus y0 schreiben und das hier eben als Vektorgleichung. Und dieses Gleichungssystem zu lösen nach Alpha ist ganz einfach, steht hier oben, Beta und Gamma, nach Beta und Gamma aufzulösen, gibt diese Funktionen. Das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus. Gut, sind aber auch nur ein paar Additionen, ein paar Multiplikationen. Gut, was noch schön ist, ist, ich kann in der inneren Schleife, hier geht es ja darum, berechne Alpha, Beta, Gamma. In der inneren Schleife verändert sich nur x. Das heißt, ich kann f von x plus 1 y gleich f von x y setzen plus eine Konstante. Also auch wieder da kann ich inkrementell arbeiten. Hier an dieser Stelle, um das auszudrücken. Denn eigentlich stehen hier ja diese relativ komplizierten Ausdrücke. Okay? Diese Algorithmen so richtig verstehen und durchdrungen hat man sie dann, wenn man es sich mal angeschaut hat. Und darum müsste ich Sie auch wirklich bitten. Ich denke mal, dazu kommt auch was in der Übung. Gut. Ja, und das wären dann so Ergebnisse. Also die Vertices hier angegeben und genau dann dieses Dreieck gerendert. Und hier ist es eben grün, hier ist es rot und hier ist es gelb. Und dazwischen interpoliert er zwischen Rot und Grün, so wie das hier angegeben ist, und hier nach Gelb, also hier ein Grün, Gelb, hier entsteht ein Orange und hier alle Mischfarben. Ist einfach, dieser Algorithmus direkt angesetzt und laufen lassen. Okay, und führt zu einer linearen Interpolation. Aber da nochmal Vorsicht. Das funktioniert nur dann, wenn Sie eine korrekte Gamma-Korrektur haben. Haben Sie eine nicht korrekte Gamma-Korrektur, ist Ihr Ergebnis verzerrt und damit entstehen auch andere Farben. Also ohne Gamma-Korrektur haben wir dieses ausgerechnet und jetzt hier mal so dargestellt. Mit Gamma-Korrektur hier und Gamma ist 2,2 angesetzt, hier ist der Wert, aber über Farben mit Gamma-Korrektur sprechen wir nochmal, ist ein anderer, auch ein anderer Farbwert. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir rechnen hier linear, wir machen eine lineare Interpolation, da müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere interpolierten Werte linear angezeigt werden und nicht irgendwie anders. Werden sie anders angezeigt, kriegen sie andere Bilder. Okay? Das ist wichtig. Hier ist das eigentlich Falsche, hier mit Gamma-Korrektur dann das Richtige. Merken sollen Sie sich nur eins an dieser Stelle. Mache ich solche linearen Interpolationen, wie auch immer, muss ich auch linear anzeigen, weil sonst ist das Ergebnis beliebig. Okay. Und jetzt der Standardalgorithmus, der ist wirklich auch ganz einfach, nicht mehr diese baryzentrischen Koordinaten, dieses komplizierte, sondern die Idee ist folgendes, und ich habe es hier gleich für ein komplizierteres gemacht, gilt natürlich auch für Dreiecke. Hallo Leute, wir machen einfach folgendes. Wir suchen bei einem, ich zeichne jetzt mal ein Dreieck. Berechnen wir doch nicht jedes Pixel einzeln, sondern wir können ja auch gleich eine ganze Scanline lang gehen. Das heißt also für genau einen Y-Wert hier die Punkte berechnen und dann eben auf dieser horizontalen Pixel nach Pixel setzen. So. Und was ist daran geschickt? Daran ist besonders geschickt, ist, dass ich nur diesen Schnittpunkt berechnen muss und so lange diesen Pixel setzen muss, bis ich hier das Dreieck wieder verlasse. Und dazu brauche ich noch eine geschickte Formulierung als Algorithmus. Okay. Und noch was, bei einem Dreieck ist das sehr anders. Dieser Algorithmus funktioniert aber auch bei einem beliebigen Polygon. Und zwar nach der Regel der, wie es hier steht, nach der Parität, der ungeraden Parität. Das heißt, auch hier habe ich wieder eine Scanline und eigentlich ist die Idee, ich beginne hier mit einer geraden Parität, also sage hier 0. Jedes Mal, wenn ich schneide, erhöhe ich diesen Paritätswert um 1, habe hier 1. Sobald er ungerade ist, zeichne ich, also hier das Pixel zeichne ich. Dann schneide ich wieder, erhöhe wieder um 1, dann bin ich bei gerader Parität. Hier erhöhe ich wieder um 1 und dann zeichne ich nicht mehr. Hier habe ich jetzt 3, Parität gleich 3, hier habe ich 2, da hatte ich 1, hier Parität gleich 3, ist ungerade, dann zeichne ich hier meine Pixel wieder. Okay, und hier gehe ich wieder raus, da ist gerade. Ja? Bitte? Genau, das ist das Unangenehme bei diesem Punkt, das sind die Sonderfälle, die bespreche ich dann, wenn wir den Gesamtalgorithmus verstanden haben. Aber Sie haben recht, sehr, sehr gut. Da müssen Sie irgendwas machen. Ich kann es Ihnen auch gleich jetzt sagen, bei einer Ecke, die zählen Sie nicht als Parität. Also das, entweder machen Sie zwei Funktionen, also rein und raus, ja, oder Sie zählen sie gar nicht. Aber unangenehm für den Algorithmus, den zu implementieren, weil all diese Sachen müssen Sie abfangen. Ja? Okay. Aber das ist die Regel und eigentlich ist das ganz geschickt, weil dann kann ich eben so beliebige Polygone auch rendern, muss die nicht in Dreiecke zerlegen, das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit und so weiter. Okay, so, und der Trick dabei ist, der Ansatz dazu ist der Scanline-Algorithmus, der Name kommt dann natürlich hierher, dass ich eben diese Scanline, diese horizontale Linie verfolge und die nennen wir Scanline. Um das geschickt machen zu können, lege ich mir zwei Datenstrukturen an, nämlich die Active Edge Table und das sind die Kanten, die von der aktuellen Scanline geschnitten wird. Also in der Active Edge Table stehen alle Kanten, die für die aktuelle Scanline, die mit der aktuellen Scanline geschnitten wird. Also hier im Falle des Dreiecks Diese Kante steht da drin, ist also eine Kantentabelle, und diese Kante steht da drin. Und die untere steht nicht drin. Okay? Das ist hier ja noch in einem komplizierteren Beispiel dargestellt. Das ist die Active Edge Table und die zweite Tabelle oder die zweite Datenstruktur, die ich habe, das ist die Edge Table, da sind alle Kanten drin. Und zwar sortiert mit dem Bucket Sort nach Y-Min. Okay, was heißt das? In der Edge Table stehen also für jeden Y-Wert, das heißt, habe ich ein 1024 mal 1024 Bildschirm, für jeden Y-Wert 0 bis 1023 habe ich hier hinten so ein Bucket dranhängen, in dem alle Kanten drin stehen, und zwar alle Kanten, die zu meinem Polygon gehören. Und das ist eben hier angezeigt, wie da die Tabelle drin steht. Ja? Und zwar muss ich mir merken, Y-Max, X-Min und die Steigung. Okay? Und hier können Sie genau nachvollziehen, welche Tabellen oder welche Buckets da angelegt sind. Okay? Für ein Polygon, also nicht sehr viele. Das ist ja der gesamte Algorithmus. Gut. Zwei Hauptdatenstrukturen, nämlich die Active Edge Table und die Edge Table. Und so sieht dann der Algorithmus aus. Also, ich suche mir das erste Y, das überhaupt ein Bucket, wo ein Bucket belegt ist. Okay? Ich suche mir das erste Y und das ist nicht hier, sondern hier irgendwo. Okay. Das ist mein erstes Y und so initialisiere ich Y mit dem untersten Wert. Das kann ich ja immer schnell finden in dieser Datenstruktur. Die Active Edge Table mache ich leer zunächst erstmal, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch nichts. Okay. Und dann mache ich einfach Folgendes. Ein Repeat Until, also so lange, bis die Active Edge Table leer ist und die Edge Table selber leer ist. Okay? Repeat Until, Active Edge Table, die hatten wir ja vorher erstmal leer gesetzt, die ist jetzt leer, aber die Edge Table ist nicht leer. Die Edge Table enthält ja alle Kanten, die zu diesem Polygon gehört. Okay, und dann geht der Algorithmus genau wie hier aufgeschrieben. Als erstes mache ich von dem Edge-Table-Bucket, übertrage ich Y zu der Active-Edge-Table, alle die Kanten, die Y-Min gleich Y haben, und dann sortiere ich sie. Okay, in dieser Active-Edge-Table habe ich das schon vorher gemacht, ist das auch in Ordnung, brauche ich da nicht mehr groß sortieren. Dann fülle ich die Pixelwerte der Scanline von Y, dadurch, dass ich die Paare der X-Koordinaten von der Active Edge Table betrachte, also hier nach der ungeraden Parität, genau nach der Regel. Denn ich habe ja immer genau, das ist der Trick bei diesem Algorithmus, ich habe immer genau hier drin stehen in der Active Edge Table hier die Erhöhungen mit den Steigungen meiner Linien. Okay, dann muss ich gegebenenfalls, wenn ich am Ende ein Y-Max erreicht habe, muss ich eine Linie wieder rausnehmen. Dann inkrementiere ich Y um 1. Ich will ja durch alle Y-Werte laufen, also Y, Y plus 1, Y plus 2. Und so weiter, bis ich hier oben bin. Okay. Und dann inkrementiere ich Y um 1, habe ich gerade gemacht. Und für jede nicht vertikale Kante, die in der Active Edge Table ist, da erhöhe ich X, ja, jedes X um X plus 1 durch M. Also Ups. Da erhöhe ich genau hier mit diesem 1 plus m dieses x-min, wird dann in der Active Edge Stable anders. Vielleicht war das jetzt nicht so ganz optimal erklärt, aber der Algorithmus ist einfach. Schauen Sie sich genau dieses Beispiel an. Gehen Sie einmal diese 5 Zeilen durch und Sie sehen sofort, was da passiert. Okay? Aber jetzt zu Ihrer Frage. Ja, leider ist es so, dass man mit diesem Algorithmus viele, viele kleine Detailprobleme hat. Als erstes muss ich mich mal entscheiden, welches Pixel gehören denn zum Polygon? Das ist mal die erste Entscheidung. So, und da kann ich natürlich sagen, okay, ich mache es genauso wie beim Mittelpunktsalgorithmus. Das heißt, irgendein Fehlerwert muss kleiner als 1/2 sein, dann gehört es noch dazu und ansonsten nicht. Die habe ich genau hier mal markiert und dann würde ich anstelle dieses Polygons dieses Axis-Aligned-Objekt rendern. Okay? Die Randpixel würden also zu beiden Polygonen gehören. Ein Problem ist dann nur, wenn zwei Polygone aneinander stoßen. Und das ist ja ganz, ganz oft so, wenn wir irgendwie ein Dreiecksnetzwerk haben, dann stoßen wir an dieser Kante sowohl die Pixel von da außen als auch von diesem da rein. Nicht nur, dass wir sie nicht zweimal setzen würden, wir würden gegebenenfalls auch zufällige Ergebnisse errechnen, je nachdem, ob wir erst das Dreieck behandeln oder erst das Dreieck. Okay. Ist also auch nicht so schön. Lösung wäre aber, streng davor zu gehen, nach dem Mittelpunktsalgorithmus wirklich bei jedem Polygon nur die zu zeichnen, wo deren Mittelpunkt echt innerhalb des Polygons liegt, dessen Pixelmittelpunkt echt innerhalb liegt. Rhythmus, die normale Entscheidung würde zeigen, okay, das untere Pixel, genau das zeichnen wir noch, aber dann dazwischen zeichnen wir einige nicht. Und das ist natürlich sehr unangenehm, weil das würde man sehen. Also wenn bei so schmalen Dreiecken da unten damit einmal noch ein Pixel gesetzt wird. Ja, das ist nicht schön. Also muss ich da auch wieder was Besonderes machen. Okay. Sie als Programmierer schrecken vor so vielen Sonderfällen sofort zurück, weil die müssen Sie alle von Hand aus programmieren. Okay. Darum ist dieser Algorithmus nicht wirklich super. Er funktioniert, wird auch leider oft implementiert, weil er vergleichsweise einfach zu verstehen ist, obwohl mir gefällt der Algorithmus mit barycentrischen Koordinaten besser, weil er genau diese vielen Detailprobleme nicht in dieser Form ausweist, sondern viel harmloser. Okay. So, aber fassen wir auch diesen Algorithmus zusammen. Er funktioniert, der Scanline-Algorithmus, behandelt beliebige Polygone, während die barycentrischen Koordinaten konnten nur Dreiecke. Das ist klar, weil nur da ist es ein Simplex. Okay? Bei kreuzenden Linien oder bei Splittern, sehr schmalen Polygonen, hat er Probleme. Hier haben wir es uns dargestellt. So etwas. Das ist unangenehm, muss ich anders lösen. Ein Verfahren ist hier ein Subpixel-Verfahren. Sie können sich in etwa vorstellen, dass man sagt, okay, ich teile so ein Pixel in 16 Unterpixel ein und rechne für diese 16 Unterpixel dieses Verfahren aus. Aber Sie sehen sofort, das wird aufwendig. Ja. Ganz grob, habe ich eine lange waagerechte oder senkrechte Linie. Und da schließt da wieder eine lange Linie an. So ist hier der wahrnehmbare Unterschied etwa, also dass wir sehen können, springt das oder springt das nicht. Das ist etwa 10-mal so hoch wie die Punktauflösung. Da, wo wir den einen Punkt, wo wir zwei Nachbarpunkte nicht mehr voneinander unterscheiden könnten. Also nicht mehr sagen können, ist das ein Punkt oder sind das zwei Punkte? Das wäre die Punktauflösung. Dieses Ding hier, diese Auflösung ist etwa 10-mal so hoch. Das heißt, selbst wenn wir noch so gute Displays haben, wenn wir da all unser Geld investieren würden, müssten wir ja etwa 10-fache Auflösung von dem haben, was wir bisher haben. Und 10-fache Auflösung heißt natürlich beim Rendern auch 100-mal so viele Pixel und so weiter und so weiter. Keine sehr gute Idee. Da ein bisschen mehr Gehirngrütze reinzustecken, lohnt sich. Okay, das ist das. Das Nonius-Sehen macht uns diesen Ansatz, den immer wieder Leute erzählen, nicht gangbar. Und das liegt nicht an der Technik, das liegt einfach an unserem Auge. Und das wissen andere Techniker, Maschinenbauer auch. Wissen Sie, warum die auf der Schieblehre das Ding Nonius nennen? Genau, weil wir da genau so empfindlich sind. Genau sehen können, stehen zwei Linien genau senkrecht übereinander oder sind sie leicht verrutscht. Das können wir einfach gut sehen. Okay. So, anderes Problem, auf das ich Sie hinweisen möchte. Wenn ich eine waagerechte Linie zeichne, alle diese Kästchen jetzt hier meinetwegen weiß mache, okay, welchen Abstand habe ich dann? Y, also x gleich 1. Das heißt, der Abstand dieser Punkte ist 1. Wenn ich das diagonal mache, wie groß ist dann der Abstand der Punkte? Na, leider Wurzel 2. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass diagonale Linien bei gleicher Anzahl von Punkten deutlich länger sind, nämlich Wurzel 2, 1,4-fach. Also jetzt umgekehrt, wenn ich gleich lange Linien zeichne, sind die visuell nicht so schwarz wie die Linien. Diese schwärzen stärker, weil die Punkte näher beieinander sitzen. Da sitzen die Punkte weiter voneinander entfernt. Korrektur, einfach. Ja? Ich muss eben hier graue Kästchen zeichnen, damit die genau so schwarz aussehen wie die. Aber das Bild ist einfach nicht schön, ist nicht optimal, wenn schräge Linien heller erscheinen als waagerechte Linien. Gut, muss man korrigieren. Und noch etwas, ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie das hier auf dem Projektor gut sehen können, das ist immer so ein Trick, ich muss mal selber gucken. Perlschnüre, doch, Sie können es sehen. Diese Linien sind anti-aliased, wie verrate ich Ihnen jetzt noch nicht, aber das ist ein Problem, das kriegen Sie auch nicht weg. Schauen Sie sich mal diese Linie an. Wie sieht die aus? Die sieht so ein bisschen so aus, als wenn sie dick wäre, so ein bisschen dünner, wieder dicker, wieder dünner. Sehen Sie das? Ja? Okay, ist ja eigentlich blöd. Sie wollten ja eine Linie zeichnen und nicht so eine Perlenschnur. Das nennt man Perlenschnur, ja? Okay, ist nicht so schön. Trotz eines sehr guten Anti-Aliasing-Algorithmus bleibt das drin. Müssen Sie wissen, können Sie nicht vermeiden, kriegen Sie nicht raus. Und wenn Sie dann so eine Perlenschnur mit einem dummen Algorithmus skalieren, dann entsteht unter Umständen was Fürchterliches. Dann durchbrechen sich zum Beispiel die Linien, so wie es hier entsteht. Ja? Rechts. Ist einfach skaliert. Ja? Und, oder hier unten entsteht was ganz Fürchterliches. Ja, und zwar ist es immer dieses Bild, hier horizontal auf 20% skaliert und hier vertikal auf 20% skaliert. Also auch das geht nicht einfach. Wenn Sie erstmal Probleme drin haben, haben Sie die drin. Und die erscheinen ganz anders. Oder solche kleinen Polygone nicht sagen, Solche kleinen Polygone, die schmeiße ich vorher schon raus, das können Sie gar nicht, weil ja gerade das Viewing kann ja immer dazu führen, dass Sie mal gerade so auf so eine kleine Kante schauen. Wenn Sie sich jetzt einfach ohne NTL-Sync machen, dann überlegen Sie mal, das sind die Pixel-Mittelpunkte. Jetzt schauen Sie mal, dieses kleine schwarze Dreieck, das bewegt sich jetzt in Ihrer Szene nach unten. Was passiert? Ja, genau. Weil es ja immer nur am Pixel-Mittelpunkt entschieden wird, ob es drin ist, macht es mal ein Pixel an, das heißt, es fängt an zu blinken. Es fängt wirklich an zu blinken auf dem Bildschirm. Und das ist, na, minimal gesagt, unschön. Sie sehen ja nicht das Dreieck, das darunter fällt. Okay? Und was haben Sie, wenn Sie so eine Spitze haben? Naja, schauen Sie sich mal das an. Auch nicht sehr schön. Es soll sich ja dieses Dreieck nach rechts bewegen und nicht ein solcher Effekt. Ja, ist einfach nicht schön. Aber das entsteht. Also viel, viel Motivation dazu, sich um Anti-Aliasing, um Gegenmaßnahmen Gedanken zu machen. Und übrigens, das entsteht nicht nur an den Konturkanten der Geometrie. Da tritt das jetzt auf. Schlimm ist auch an Schattenkanten entsteht sowas natürlich. Auch an Grenzen von Highlights, also Glanzlichter. Glanzlichter sind diese hellen Lichter, also bei einer weißen, meinetwegen auch verstehen. Also wenn jemand ein bisschen weniger Haare hat als ich, sieht man hier bei manchen Leuten dann so ein Glanzlicht. Ja, so ein helles Licht. Okay, auch da entsteht das. Auch da reicht das nicht aus. Okay, viel, viel Motivation, sich um dieses Thema wirklich zu bemühen. Wir gar nicht von Schrift reden. Schrift behandeln wir auch nicht weiter. Ich sage nur, Schrift ist immer ein Sonderfall, der immer gesondert behandelt werden muss. Also unsere Algorithmen, die kann man für Schrift einsetzen. Man kann natürlich hergehen und kann Schriften eben aus grafischen Primitiven auch erzeugen. Aber unsere Rendering-Algorithmen sind dafür nicht optimal. Okay? Das heißt, da macht man immer was Spezielles. Gut, und dass das da ein Problem ist. Und auch das muss ich Ihnen noch zeigen. Durch einfaches Abtasten und was wir jetzt hier gemacht haben, wenn wir nur ein ganzes Pixel betrachten, immer nur Pixel ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, dann wird selbst bei sehr harmlosen Operationen ist leicht zum Chaos. Das heißt, was passiert hier? Ich habe hier auf X und Y jeweils immer dieses Quadrat halbiert. Wird hier zu einem Rechteck und so weiter und so weiter. Und in einem Schwarz-Weiß-Muster gemacht. Und wenn ich das überlagere, hier in Y-Richtung genau dasselbe, dann sehen wir sehr merkwürdige Erscheinungen. Nämlich irgendwo hier entstehen Muster, die ganz andere Frequenzen wieder haben. Also niederfrequente Muster, gut sichtbare Muster. Denn Muster, die höhere Frequenzen als ein Pixel haben, die könnten wir nicht sehen. Das Verrückte ist, es entstehen scheinbar aus dem Nichts Muster, die niederfrequent sind. Und das ist auch sehr hässlich. Und so etwas sieht man vergleichsweise oft, können Sie im Fernsehen sehen, dass so niederfrequente Strukturen mit einmal entstehen. Zum Beispiel, wenn jemand ein feines Karohemd anhat. Mit einmal fängt das so merkwürdig an zu flimmern. Weil wenn er sich bewegt, sind diese Strukturen auch noch immer woanders. Auch Aliasing-Effekte, Abtasteffekte. Und wenn ich das dann noch einmal resample, dann wird es ganz chaotisch. Dann entstehen solche Muster. Ist genau dasselbe, nur jetzt nochmal unterabgetastet. Und dass das von Bedeutung ist, sehen wir bei unseren Primitiven noch nicht, aber sehen wir, wenn wir hier so ein einfaches Schachbrett, da eine Textur drauflegen. Textur ist in diesem Form einfach gesprochen nichts anderes als eine Tapete. Dann würden wir ja erwarten, dass es einfach nach hinten, wenn die Auflösung zu klein wird, einfach irgendwie schlicht grau wird und diese schwarzen Unterbrechungen da verschwinden. Ohne Anti-Aliasing wird es aber nicht schlicht grau, sondern es entstehen so merkwürdige Muster wie hier oben. Gut, und da gibt es jetzt unterschiedlich gute Algorithmen. Man kriegt es nicht ganz hin, werden wir noch besprechen, diese Algorithmen, bei Texturen, aber man kann es gegenüber diesem Beispiel deutlich verbessern. Aber eine Lehre können wir aus diesem Beispiel ziehen. Anti-Aliasing kann nur die Effekte reduzieren, kann nicht die Ursachen wegbringen. Die Ursache ist unser Abtasten. Okay, das heißt, Sie können es nur verbessern. Und das zeigt man jetzt an sehr vielen Stellen. Also da hat auch Microsoft seine Probleme mit. Okay, und das wollen wir jetzt mal nicht im Detail machen. Und noch eins, das ist auch ein interessanter Effekt. Diese Abtastung funktioniert nicht nur oder macht nicht nur Schäden im örtlichen Sinn, sondern auch im zeitlichen Sinn. Schauen Sie mal diese Linie an, die wird sich jetzt gleich nach die obere Linie nach rechts und links bewegen. Sehen Sie mehrfache Linien? Ich glaube, Sie sollten die Linien eigentlich immer zumindest zeitweise doppelt sehen. Sie ist aber nicht doppelt da. Ja? Sondern sie ist immer nur zu einem anderen Zeitpunkt an der nächsten Stelle. Ihr Auge hat sich noch nicht vollkommen beruhigt. Und anstatt, dass Sie eine Linie sehen, die hin und her pendelt, sehen Sie zwei Linien, die so irgendwie unruhig hin und her gehen. Ja? Das ist echtes zeitliches Aliasing. Verursacht durch die Abtastung, die wir ja hier immer haben. Übrigens, mit diesem Ding habe ich wirklich mal relativ viel Geld verdient, weil die Firma Bosch das nicht verstanden hat, woran das liegt und diesen Effekt nicht kannte. Man nennt ihn Spaghetti-Effekt. Ich sage gleich warum. Und sie wollten ein rein elektronisches Display haben, wo ein Zeiger, ein möglichst feiner Zeiger, sich bewegte. Sie haben alles Mögliche ausprobiert und hatten immer diesen Effekt und sind nicht darauf gekommen, weil der auch wenig beschrieben ist in der Literatur, was sie dagegen machen sollten. Gut, und dann gibt es ja immer Leute, die einem helfen können. Das Einzige, was sie machen können, ist nämlich das, eine dickere Linie nehmen. Die huppelt zwar auch, aber sie sehen sie nie doppelt. Ja? Ja, das ist jetzt irgendein PowerPoint-Effekt. Okay, da sehen Sie mal, was da alles passieren kann. Alles unschöne Sachen. Alles wirklich unschön. Und ich kann Ihnen das jetzt nur zeigen, das sind aber alles Abtasteffekte. Alles Aliasing-Effekte. Ja? Sie müssen wissen, dass sowas passieren kann. Denn wenn Sie das nicht wissen, sind Sie am Ende genauso blöd wie die Firma Bosch, die ihren Zeigerinstrument nicht hinkriegte. Und genau das sollen Sie nicht. Ja? Und Spaghetti-Effekt, der Name ist entstanden bei der Firma Walt Disney, weil man Animationen zunächst immer nur mit Bleistift gezeichnet hat, also nur die Outlines gezeichnet hat und dann Testaufnahmen gemacht hat. Also man hat sie nicht voll koloriert und so weiter, sondern nur die Outlines gezeichnet. Und wenn man die dann auf den Film gebracht hat und trotzdem alles in Ordnung war, hatte man aber unter Umständen irgendwelche Linien, die man doppelt sah. Konnte man auch nicht verhindern, trotzdem war alles richtig, man musste es nur visuell quasi ausblenden. Weil die Leute auch nicht wussten, wie sie das wegrichten, geht auch so einfach nicht, dann hätten sie eine dickere Linie zeichnen müssen. Haben sie es genannt, das ist der Spaghetti-Effekt. Also wie so ein Haufen Spaghetti, der so übereinander liegt, wo man immer mehrere sieht. Okay. Also ein sehr unwissenschaftlicher Name, aber so nennt man das. So, und jetzt das Erste. Diese Effekte tauchen immer auf. Bestimmte Sachen tauchen besonders schlimm auf in Bewegung. Andere Sachen tauchen auch auf im Standbild. Kurz, wir müssen was tun. Wir besprechen das jetzt mal nicht genau, sondern gleich die erste Ad-Hoc-Idee. Und die erste Ad-Hoc-Idee ist, anstelle dieses Musters hier, wo ich hier den 2 zeichne, also so schwarz-weiß, mache ich es doch gleich so, dass ich jedes Pixel eben gewissermaßen dreimal zeichne hier, als Dreierlinie, die sich dann aber überlagern können. Und was benutze ich dazu, um die Helligkeitswert der Linie zu modulieren? Ich benutze genau den Fehlerterm beim Bresenham. Weil dieser Fehlerterm gibt ja genau an, wie weit ich von der Ideallinie entfernt bin. Ist das der Fehlerterm größer als 1/2, dann zeichne ich überhaupt nicht mehr. Gut. Aber jetzt kann ich genau diesen Fehlerterm benutzen, also in dem einfachen Algorithmus zeichne ich dann gar nicht mehr, kann ich genau diesen Fehlerterm, der zwischen 0 und 1 liegt, benutzen, um die Helligkeit des Pixels zu modulieren. Und das sieht hier zwar brutal aus, ja, aber es funktioniert sehr, sehr gut als erster Algorithmus. Und es ist gar nichts anderes gemacht, als genau diesen Fehlerterm ausgenutzt beim Bresenham-Algorithmus. Okay. Aber wichtig, wenn Sie so etwas machen, und diesen Fehlerterm haben Sie ja auch in anderen Algorithmen, haben Sie ja gesehen, wenn Sie so etwas machen, müssen Sie eine Gamma-Korrektur machen. Verstehen Sie jetzt noch nicht? Erkläre ich Ihnen später, was das genau ist. Und wir hatten schon gesehen, Linien in sehr geringem Abstand beeinflussen sich gegenseitig. Also auch da muss man aufpassen, nicht nur dieses hier beim Linienrastern, die Helligkeit anpassen, auch die Helligkeitswirkung von Linien, die nebeneinander sind, die dann ja mit einmal eine Ausdehnung bekommen. Natürlich könnte ich Ihnen jetzt die Algorithmen auch noch erklären, aber Sie würden sie nicht verstehen. Warum macht man das denn genauso? Okay. Ja, und damit sind wir auch am Ende. Aber ich kann Ihnen anzeigen, jetzt kommt ein sehr interessantes Thema, vielleicht mein Lieblingsthema, nämlich Farbe. Wir müssen ein bisschen uns über die Grundlagen der Farbtheorie auseinandersetzen. Kommt nächstes Mal. Und dann die Beleuchtungsrechnung. Ja? Und damit einher geht auch das Problem der geometrischen Glättung. Das heißt, wie vermeide ich, dass alle polygonal modellierten Objekte facettenartig aussehen? Gut. Das wären die Hauptsachen. Danach kommen dann nochmal Texturen, auch Shader. Dann in den GPUs werden Sie dann programmieren. Das ziehen wir jetzt quasi vor. Und dann dürfen Sie sich freuen, dann kommt wieder ein bisschen Mathematik, nämlich dann kommt das Anti-Aliasing. Gut, wir hätten noch eine Sekunde Zeit für ein paar Fragen. Ein paar Fragen war vielleicht auch übertrieben. Sie trauen sich nicht mal eine Frage. Gut, eine Frage konnte ich heute nicht beantworten. Glauben Sie nicht, dass es sich nicht lohnt, mir Fragen zu stellen? Manche kann ich auch beantworten, aber nicht alle. Gut, bis dann. Schönen Tag.